euch die Kriegerin gefallen? Ja, mir auch. Und sie erinnert mich an viele Dinge. Toleranz. Eine christliche Gemeinde soll eine tolerante Gemeinde sein, im Sinne des Erfinders. Toleranz zeigt sich alleine darin, dass es keinen Menschen gibt, der nicht in die Gemeinde reinpassen würde, weil es dann nur eine Voraussetzung gibt, den Glauben an Jesus Christus. Man will Christus nachfolgen und das tut man in der Gemeinschaft mit anderen. Und da kommen Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Charakteren, aus verschiedenen sozialen Schichten. Und dann reiben wir uns aneinander. Es hört sich erstmal gut an und sollte auch gut sein. Aber es kann auch Probleme mitbringen. Denn es kann vorkommen, dass wir auch intolerant werden, weil uns einer auf die Nerven geht, alleine durch seine Art und Weise, von seinem Temperament, von seinem Charakter, geschweige denn von anderen Dingen. Eine solche Toleranz, dass wir uns annehmen, wie Christus uns angenommen hat, ist in der christlichen Gemeinde willkommen. Es gibt aber auch andere Dinge, die wir als Christen in der Gemeinde nicht tolerieren dürfen und sollen. Das bezieht sich auf unser Verhalten, an unsere Charaktereigenschaften. Denn wenn ein Mensch Christ wird, dann soll er nicht so bleiben, wie er schon immer war, sondern er soll in seinem Glauben, in seinem Christsein sich entwickeln. In seinem Charakter sollte es Veränderungen geben, die auch sichtbar sind, sogar für einen selbst. Und am besten, wenn andere das sehen und zu einem kommen und sagen, also du veränderst dich ständig. Du bist irgendwie milder geworden. Du redest anders. Du bist hilfsbereiter. Du kannst jetzt zuhören. Das hattest du vorher nicht. Charakterveränderungen. Die Kriegerin ist für uns ein Beispiel, wie wir in der Gemeinde füreinander kämpfen sollen vor Gott. Und ich verrate euch auch was. Das hat mich an mein Leben erinnert. Seit Jahrzehnten mache ich das so, dass ich bei vielen Tätigkeiten einfach bete. Beispiel im Schwimmbad. Wenn ich eine Bahn schwimme oder geschwommen bin, habe ich mir immer gesagt, diese Bahn schwimme ich für meinen Bruder. Oder er war schwer krank, dann schwimme ich 4 Bahnen und bete währenddessen für ihn. Und so weiter und so fort. Dann habe ich das Gemeindeverzeichnis vorgenommen vor der damaligen Gemeinde und von der jetzigen, wenn ich im Fitnessstudio bin und die Wiederholungen mache an einem Gerät, mache ich es genauso. Also ich gehe einfach die Menschen durch und ich bete für sie. Und für mich ist immer so ein Punkt, jetzt kommt der Nächste dran, wenn sich da was ändert. Genauso bei Gartenarbeiten. Kämpfen. Füreinander. Und dadurch bekommen wir auch Hilfestellungen für unser Gebetsleben und für unser Gemeindeleben. Wir befassen uns mit dem Thema Seelsorge. Und das gehört zur Seelsorge. Denn auch wenn wir heute ein schwieriges Thema haben, zur Seelsorge gehört viel mehr. Die fängt schon damit an, wenn wir in eine Gemeinde, christliche Gemeinde kommen wollen, wenn wir uns bekehrt haben, an Jesus Christus glauben. Da sollte es und gibt schon Menschen, die mit uns sprechen, die uns begleiten. So wie bei uns in der Gemeinde geben wir uns Mühe, dass im ersten Jahr, wenn ein Mensch in die Gemeinde kommt, nach der Taufe ein Bruder, eine Schwester ihn oder sie begleitet. Das ist Seelsorge. Wenn man Fragen hat, wenn man Nöte hat, wenn man Gebet braucht. Seelsorge bedeutet füreinander da sein, trösten, ermutigen, aber auch ermahnen. Das hat verschiedene Facetten. Die Facetten, die wir in den letzten Predigten hatten aus dieser Reihe, die bezogen sich durchaus auf eine etwas strengere Seite der Gemeindeseelsorge. Man könnte es Gemeindezucht nennen, die auch ganz verschiedene Ausprägungen hat. Letzten Sonntag haben wir uns damit beschäftigt, Seelsorge, wann, wie und von wem. Und da haben wir gesagt, Seelsorge, gerade in dieser Ausprägung, wo eine Züchtigung, Erziehung stattfinden sollte oder sogar ein Gemeindeausschluss, ist dort angebracht, wenn eine klare Sünde vorliegt und ein Christ überhaupt nicht bereit ist, da was zu ändern. Und diese Gemeindezucht soll schrittweise durchgeführt werden. Da haben wir dazu einen Text aus Matthäus 18 gelesen. Da hat uns Jesus gesagt, wie wir das machen sollen. Persönlich zu einem gehen, der gegen uns gesündigt hat, mit einem oder zwei anderen. Und wenn das alles nicht hilft, vor der ganzen Gemeinde darüber sprechen. Und Seelsorge wird von Gott selbst, von den Ältesten oder Gemeindeleitung, von der Gemeinde und von jedem Christen selbst ausgeübt. Wir sind verpflichtet zu Selbstseelsorge. Und dazu haben wir die Bibel, dazu haben wir auch die Gebete. Alle Christen brauchen göttliche Erziehung. Gott erzieht uns, aber gebraucht uns auch dazu als Gemeinde. Und wenn wir von Seelsorge sprechen, dann sind damit Gemeindemitglieder oder Freunde gemeint, eine Gemeinschaft, konkrete Ortsgemeinde. Nicht die Menschen draußen, sondern die Gemeinde selbst. Und darauf beziehen sich auch die ganzen Texte aus dem Neuen Testament, auf die Gemeinde. Was für ein Sinn und was für ein Segen können wir mit Gemeindeausschluss verbinden? Ich habe einen Text hier dazu aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Steht bitte dazu auf. Da schreibt der Apostel Paulus an seinen Lieblingsschüler und einen geistlichen Sohn. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weisungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, auch für dieses, obwohl es uns so auf den ersten oder gar zweiten Blick so unverständlich und schwer erscheint. Wir bitten dich darum, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dieses Wort lebendig machst und erschließt. Im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen Platz. Auch heute drei Fragen und ich werde nur auf die ersten zwei eingehen. Und zwar, was ist beim Gemeindeausschluss wichtig? Was müssen wir dabei bedenken? Wozu dient ein Gemeindeausschlussverfahren und was ist noch bei einem solchen Gemeindeausschluss zu bedenken? Das werden wir im Predigtnachgespräch am Mittwoch noch behandeln. Vielleicht sammeln wir etwas zusammen. Noch ein Bibeltext in diesem Zusammenhang. 1. Korinther 5, wir hatten schon zum Teil diesen Text gelesen, nach einer anderen Übersetzung, an einem der vergangenen Sonntage. Dort steht es, im Namen von Jesus, unserem Herrn, sollt ihr eine Versammlung abhalten. Wir werden zusammenkommen, um diesen Menschen dem Satan auszuliefern. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Das Erste, was zu bedenken ist bei Gemeindeausschluss, bei Gemeindezucht, ist, dass Seelsorge im Rahmen einer Gemeinde geschehen soll. Ich habe es schon erwähnt. Sie findet in der Gemeinde statt. Da kommt die Gemeinde zusammen bei solchen schwerwiegenden Situationen. Und warum ist es so? Weil die Gemeinde ein Leib Christi ist. Und wer sind wir als Einzelne? Glieder, verschiedene Glieder mit verschiedenen Funktionen. Und jedes dieser Glieder ist wichtig. Das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Und außerdem Wir brauchen eine gegenseitige Hilfe und Korrektur. Deshalb ist in erster Linie die Ortsgemeinde gefragt, wenn jemand Seelsorge, ob das Ermutigung, Trost, Korrektur im Sinne des Ermahnens oder sogar ein Ausschluss angeht. Seelsorge nur im Rahmen der Gemeinde. Was ist noch wichtig dabei? Das haben wir schon mehrmals erwähnt, aber ich möchte das noch einmal betonen, dass wir nicht bei irgendwelchen unwichtigen Dingen, vielleicht Dingen, die nur mit Geschmack zusammenhängen oder vielleicht Meinungsunterschied in irgendwelchen Fragen, die unseren Glauben und unser christliches Leben nicht so direkt betreffen. Es wird oder er wird nur bei eindeutigen Sünden angewandt. Das haben wir letztes Mal gehabt. Die Frage haben wir beantwortet auch. Was aber Sünde ist, liegt nicht in unserem Ermessen zu bestimmen, sondern das sagt uns Gottes Wort. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch in der Bibel lesen, dass wir uns auf die Bibel berufen können und nicht an irgendwelche gebildeten Meinungen, die wir selbst vertreten. Fazit: Gemeindeausschluss soll und wird und muss sogar dort angewandt werden, wenn eine eindeutig gesündigt hat, dass das vielleicht sogar öffentlich ist, dass, und einer lebt permanent in der Sünde und hat überhaupt nicht vor, da was zu ändern. Aber das gilt nicht für Meinungsverschiedenheiten. Das sollen wir unterscheiden. Und ich denke, viele Auseinandersetzungen, die es gibt in christlichen Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, in ihrer ganzen Geschichte, bezogen sich oft auf Meinungsverschiedenheiten. Und die Bibel sagt uns auch, wie sollen wir bei Konflikten vorgehen? An manchen Stellen sogar missverstehen wir die Bibel. Und es ist auch möglich an manchen Stellen, dass wir verschiedene Meinungen sind. Und trotzdem bleiben wir zusammen und trotzdem sollen wir uns da nicht auseinanderleben oder trennen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, und zwar aus dem Römerbrief, Kapitel 14. Dort lesen wir, es ist ein längerer Abschnitt, den ich hier nicht vorlesen möchte, aber dort geht es um verschiedene Gruppen in der Gemeinde und er teilt sie auf zwei Gruppen von schwach und stark. Es gibt Christen, die aus jüdischem Bereich kommen, sogenannte Judenchristen, und aus den anderen Kulturen Heidenchristen, zum Beispiel aus dem kulturellen griechischen Bereich. Und da prahlen zwei Welten aufeinander. Das ist so wie bei uns. Eine kommt aus der katholischen Kirche oder evangelischen oder woher auch immer und eine aus dem Nirvana-Land, aus Niemandsland. Er hatte vorher keine religiöse Prägung und trifft Menschen an, die schon als Kinder irgendwie religiös geortet waren. Und zum Beispiel in einer Baptistengemeinde. Und da gibt es Differenzen. Und bei den Differenzen dort in Rom ging es darum, die einen waren gegen das Fleischessen, das auf dem Wochenmarkt verkauft wurde, und die anderen haben es fröhlich gegessen. Die einen stießen sich daran an. Warum? Weil das Fleisch war, das möglicherweise vorher in verschiedenen Tempeln Göttern geopfert wurde. Um nicht der Gefahr einzugehen, dass das so ist, haben sie darauf verzichtet. Und sie haben das den anderen übel genommen, dass sie das Fleisch gekauft haben nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und sie haben es fröhlich gegessen. Die Fleischesser und Gemüseesser, sage ich es mal so. Und ansonsten hatten sie auch andere Vorstellungen. Die waren so geprägt, dass sie eine Art Kirchenjahr aus dem jüdischen Kreis hatten, so wie heute katholische, evangelische Kirche, und bestanden darauf, dass bestimmte Feste und Tage eingehalten werden. Und die anderen haben gesagt, was geht mich das an? Ich glaube an Jesus Christus. Und ich muss doch nicht ein Jude werden vorher, um guter Christ zu sein. Und so gab es immer wieder Streitigkeiten. Und was macht Paulus? Er sagt zum Beispiel in den ersten drei Versen, nehmt den an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene Auffassungen zu streiten. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst nur Gemüse. Wer Fleisch isst, verachtet den nicht, der es nicht isst. Wer aber kein Fleisch isst, richtet nicht den, der es isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Das hätte heute auch passen können, die Veganer und die Vegetarier und so weiter. Aber das ist hier gerade nicht besonders so gemeint. Aber auch das, auch in dieser Hinsicht dürfen wir uns nicht über andere erheben. Und ich werde doch nicht einen einladen, der kein Fleisch isst und ihm dann Fleischgerichte vorsetzen. Das wäre respektlos. Das wäre lieblos. Und genauso mit dem Kalender. Wenn der eine kommt und sagt, okay, da irgendein Tag ist ihm wichtig, noch aus der katholischen Kirche, alle Heiligen, gehe ich zum Friedhof, besonders an diesem einen Tag oder wie auch immer, soll er auch hingehen und sich dort Gedanken machen über die Verstorbenen und sein eigenes Leben, das auch endlich ist. Da brauchen wir nicht darüber zu streiten. Es gibt so manche Dinge, die sind nicht so wichtig. Und Paulus meint die Römer, dass sie sich nicht gegenseitig richten sollen. Die haben nämlich übereinander Gericht gesprochen. Sich sozusagen mehr oder weniger abgeschrieben. Das ist kein richtiger Christ. Das auch nicht. Hier steht einer. So ungefähr. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Und du, was verachtest du deinen Bruder oder Schwester? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Hatten wir heute schon. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott preisen. Also wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst ablegen. Über die anderen richten, in der Gefahr stehen wir. Nicht nur über die, die draußen sind, aber auch über die, die in der Gemeinde sind. Ein kurzer Text dazu noch aus dem 2. Thessalonicher. Dort lesen wir, die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Wer ist denn damit gemeint? Komme ich gleich dazu. Beim Gemeindeausschluss soll man bedenken, er ist kein Gericht und keine Bestrafung für Sünden. Wir sind nicht dazu da, um andere zu bestrafen. Wir sind dazu da, um füreinander da zu sein. Auch bei einem Gemeindeausschluss. Es sollte, wenn, dann sollte es ein Zeichen der Fürsorge und der gegenseitigen Liebe unter den Glaubensgeschwistern sein. Im Neuen Testament werden weder Gemeindeseelsorge noch Gemeindeausschluss als Strafe angesehen. Der Begriff Strafe wird im Neuen Testament nur im Zusammenhang mit dem Gericht über die Ungläubigen verwendet. Das haben wir gerade aus dem 2. Thessalonicher hier gelesen. Strafe hat immer etwas mit Schuld tragen oder mit Bußen für die Schuld zu tun. Im Neuen Testament. Und die Strafe für unsere Sünden wurde auf wen gelegt? Auf Jesus. Davon lesen wir schon im Alten Testament, nämlich Jesaja 53. Er hat unsere Schuld, unsere Schwachheit, alles auf sich genommen. Es wurde auf ihn gelegt durch den himmlischen Vater. Stellvertretend wurde er für uns bestraft und am Kreuz hat er für unsere Schuld bezahlt, mit seinem Leben. Deshalb, wenn wir über Gemeindeausschluss reden, dann ist es keine Strafe, sondern eher eine Erziehung oder eher als eine pädagogische Maßnahme zu verstehen. Die sollte einem helfen, die sollte was bringen. Das sollte einen davon abhalten, dass er vom Glauben abfällt. Und Ja, dem dient unter anderem auch so ein Ausschlussverfahren, aber auch andere seelsorgerlichen Bemühungen, wie Ermahnen. Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, lesen wir im Hebräer 12, Vers 11, sondern Leid. Später aber gewährt sie denen, die durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit und als Frucht des Friedens. Das Ergebnis einer Erziehung im Glauben oder einer Züchtigung sollten hier innere Friede und die Gerechtigkeit im Leben sein. Gemeindezucht dient also dem Wohl des Sünders, aber auch dem Wohl der ganzen Gemeinde. Das wird immer im Auge behalten in der Bibel. Die beiden Fokussierungen auf den Einzelnen, auf den Sünder und auf die ganze Gemeinde. Das soll allen helfen, dem Einzelnen und der Gemeinde. Und das Ergebnis innere Friede und Gerechtigkeit. Und diesen Satz wird gedruckt. Ein Gemeindeausschuss dient dem Wohl des Sünders wie auch dem Wohl der ganzen Gemeinde, sollen wir immer im Auge behalten. Und auch bei jeder Seelsorge, jede Art von Seelsorge. Wozu dient konkrete ein solches Gemeindeausschlussverfahren? Wie gesagt, das Ziel des christlichen Lebens ist Heiligung. Aber Heiligung ist ohne Buße und Abkehr von der Sünde nicht möglich. Das eine bedingt das andere. Man könnte nicht sagen, also ich bin im Prozess der Heiligung, aber ich bleibe dabei in manchen Bereichen und sündige fröhlich. Das muss ich nicht beißen. Das haben zum Beispiel die Korinther auch so gesagt an manchen Stellen. Deshalb musste der Apostel Paulus dort einen Einsatz starten und Briefe schreiben. Mehrere sogar, aber nur zwei sind erhalten geblieben. Wie sollen wir mit reumütigem Sünde umgehen? Gemeindezucht ist auf die Umkehr eines Sünders ausgerichtet. Wenn er aber das eingesehen hat und wenn er sagt, das war nicht gut, tut mir leid, bitte Gott um Vergebung und ich kehre um. Ich stelle es ab. Ich mache das so nicht mehr. Weil für mich gebetet wurde, weil mit mir gesprochen wurde und weil Gott mir das klar gemacht hat auch. Was soll die Gemeinde tun? Sie soll stufenweise vorgehen, immer bei so einem. Es wurde mit ihm gesprochen, mit Einzelnen, mehreren und dann, vielleicht war das überhaupt nicht nötig, das war schon nach dem ersten Gespräch schon alles klar. Aber immer dran denken, das fängt immer in einem Gespräch unter vier Augen an. Und wenn er seine Schuld bekennt oder sie, muss ihm dann auch vergeben werden. Es soll nicht noch irgendwie Nachspiel haben. Nach dem Motto, du hast gesündigt, jetzt Gemeindearbeit hier. Also im Garten wirst du jetzt ein Jahr lang Rasen mähen. Okay. Die Bibel sagt nichts davon. Ja? Die haben damals sowieso Rasen nicht gemäht. Es war Mangelware, ist sowieso jetzt dort. Ein Sünder kehrt um und wenn er das getan hat, soll ihm vergeben werden und damit ist das Ziel der Gemeindezucht erreicht. Er ist wieder eingerückt, da, wo er hingehört. Und es wird weiter auf dem Weg mit Jesus. Die Sache ist erledigt. Dann dürfen wir das auch vergessen und einem das nicht nachtragen. Umkehr und Buße. Und damit hängt zusammen auch das Nächste. Es geht doch um eine Wiedergewinnung eines Sünders. Es geht nicht um Strafmaßnahmen, dass wir einen auswischen und dann hochkant rausschmeißen und wollen wir nichts mehr von ihm wissen. Nein, wenn wir das alles tun, tun wir das aus Liebe zu einem, um ihn wiederzugewinnen. Und in Matthäus 18 spricht Jesus eben davon, dass man den sündigen Bruder sündigen Bruder und sündige Schwester zurechtweisen soll. Wenn er darauf hört, haben wir ihn oder sie gewonnen. Zum zweiten Mal könnte man sagen, gewonnen. Zum ersten Mal, als jemand zum Glauben gekommen ist und jetzt wieder. Es ist also ein erneuter Gewinn für das Reich Gottes. Und dieses erneute Gewinnen ist wichtig. Es kann sein, dass im Leben eines Christen so etwas vorgekommen ist, dass er 5 oder 10 Mal wieder gewonnen wurde, weil er gerade so Schlagseiten hat und immer wieder da ausschert. Und er hat so liebe Geschwister, die ihn einfach nicht so loslassen, sondern um ihn kämpfen und sagen, du, ich werde dir dabei helfen. Ich bete für dich. Brauchst du Hilfe? Brauchst du konkrete Hilfe? Um diese Tatsache zu unterstreichen, hat Jesus einmal mehrere Gleichnisse erzählt, unter anderem ein Gleichnis von dem verlorenen Schaf und dem suchenden Hirten. Finden wir Matthäus 18. Und das ist direkt vor diesem Text, wo es um diese Seelsorge geht, persönlich, zu zweit und dann die ganze Gemeinde. Direkt davor. Wenn das Schaf gefunden wurde, das verloren gegangen ist, dann sollte die Freude groß sein. Wenn ein Christ wieder gewonnen wurde oder erneut für das Reich Gottes, dann machen wir eine Party. Dann lädst du einen zu einer Pizza ein oder aber vielleicht in einem Hauskreis oder Kleingruppe, wo auch immer, und man darf und soll sich auch freuen. Wie die Witwe, die ihren Groschen verloren hat. Hat sich gefreut und hat für die Feier viel mehr ausgegeben, als sie gefunden hat. Ja? Aber das war ihr wert. Und Jesus sagte zum Schluss dieses Gleichnisses, so will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Und wisst ihr, ich denke, wir haben an dieser Stelle viel zu lernen. Wir geben viel zu schnell jemanden auf. Und sagen, okay, er kann mir erspart bleiben. Ich werde überhaupt nicht für ihn mehr kämpfen. Da können wir uns eine Scheibe von der Frau hier abschneiden. Wie viele Jahre waren das nochmal? 18, genau. 18 Jahre gebetet. Und es gibt immer wieder Menschen, die jahrelang für jemanden beten. Und das finde ich großartig. Nicht aufzugeben. Ein Ziel vor Augen haben, Gott will ihn oder sie dahin bringen. Und ich bete dafür. Gott hat schon einen Plan, aber derjenige, um den es hier geht, oder diejenige, hat es noch nicht begriffen. Vielleicht müssen gewisse Umstände kommen, bis es so weit ist. In Galater 6,1 lesen wir, und davon, wie ein Fehlgeleiteter auf den richtigen Weg gebracht wird. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geiste Sanftmut zurechtweisen. Diesen Text hatten wir schon am 17. Oktober. Und ich habe euch das griechische Wort buchstabiert, katarizo. Und das bedeutete, es kommt aus dem Bereich Netze flicken. Also wenn da ein Netz kaputt gegangen ist, muss man es flicken, reparieren, wiederherstellen, wieder in Ordnung bringen. Ja, und darum geht es in der Gemeindeseelsorge, Gemeindezucht, aber auch bei einem Gemeindeausschluss. Einen wiederherstellen. Reparieren kann man fast sagen. Das dient dem Wohl des Sünders und letztendlich auch der ganzen Gemeinde. Wozu geht es noch einmal, noch bei diesem Gemeindeausschluss? Es geht um die Errettung eines Sünders. Da habe ich 2 kurze Texte, die sind sehr hart. Aber es geht um die Seelenrettung, um das ewige Leben, nicht um weniger. Im 1. Korinther 5,5 finden wir einen solchen schwierigen Text. Und dort handelt es sich um einen Fall der Hurerei oder Unzucht. Und die Gemeinde, ich habe schon gesagt, dass die Korinther so ziemlich durch den Wind waren und da war alles Mögliche vertreten, weil ihre Toleranz über das Wort Gottes hinausging. Und deshalb hat Paulus sich Mühe gegeben. Und dann hat er dort geschrieben, Was sollen sie mit so jemandem machen? Wir werden diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben seines Fleisches, damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. Also wir schrecken auf, hier also an der Stelle einen Menschen dem Satan übergeben. Also wie geht denn das bei Christen? Wozu denn? Und hier steht zum Verderben seines Fleisches, damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. Man kann auch das mit der Seele übersetzen. Was meint Paulus hier? Hier ging es um eine schlimme Sünde, die auch die Heiden nicht toleriert haben. Und sie war ein Gräuel für Gott. Einer hat mit seiner Stiefmutter geschlafen. Bitte? Das ist der? Ja, das gab es damals und hoffentlich gibt es das hier bei uns nicht. Offensichtlich fühlten sich die Korinther geistlich so stark, dass sie meinten, sie können das dulden. Also wenn einer Christ ist, dann wird ihm nichts mehr schaden. So ungefähr. Egal was er isst, egal was er tut, egal was er sich anschaut, mit wem er Kontakte hat, es wird ihm nicht schaden. Und Paulus greift ungewöhnlich scharf ein. Denn die Korinther, ja, sie haben es geduldet. Und sie meinten, das schadet ihnen nicht. Dieser Mensch soll dem Satan übergeben werden. Eine zweite Stelle, die wir auch schon mal hatten, ist diese. Dort lesen wir, zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe. Zu Beginn habe ich es gelesen. Damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Die beiden Kollegen, die beiden Männer dort, die waren Älteste und Lehrer, also Kollegen in dem Sinne, Älteste von mir, Älteste und Lehrer in Ephesus. Dort haben sie ihre eigenen Ideen und Ansichten und nicht das Evangelium gepredigt. Und manche grobe Irrlehren haben sie verbreitet. Beispiel, sie haben unter anderem gepredigt, dass die leibliche Auferstehung schon geschehen ist. Indem ein Mensch Christ geworden ist, wäre er wie auferstanden, wieder auferstanden. 2. Timotheus 2,18 kann man nachlesen. Auf jeden Fall haben diese beiden Männer ihr gutes Gewissen von sich gestoßen und verbreiteten falsche Lehren. Und das ging gar nicht. Deshalb sollten sie dem Satan übergeben werden. Was ist damit gemeint? Das interessiert euch bestimmt. Mich auch. Ich habe immer große Probleme damit, mit dieser Formulierung gehabt. In einer der Bibelstunden, die wir da schon vor einem Jahr hatten, habe ich das so mal formuliert. Es bedeutet, jemanden, die gewisse Zeit zumindest, aus dem geistlichen Schutz der Gemeinde auszuschließen, und ihn oder um ihn auf diese Weise zurück in die Welt zu stoßen, in den Herrschaftsbereich des Satans. Die Bibel ist an manchen Stellen sehr dualistisch. Hier die Gemeinde, die Geretteten, dort die Welt. Die Welt unterliegt dem Einfluss des Satans. Und wenn er sündigt, bitteschön, da soll er dann erstmal diese Sünde auskosten oder sollte einfach sie gehen lassen. Er soll ganz nach unten kommen, so ungefähr, wie man das manchmal sagt. Dann wird er es vielleicht begreifen. Wir werden die ganze Zeit aber für ihn beten, weil er uns wichtig ist. In meinem Aufsatz habe ich gelesen einmal, Gott lässt Menschen, die ihm nicht gehorchen wollen, sozusagen seine Sünde genießen. Bis er so was von satt ist, dass er selbst die schädlichen Folgen seiner Sünde zu spüren bekommt und dadurch auch zur Umkehr gelangt. Das erhoffte Ziel dabei ist immer die Umkehr, wodurch er oder sie sein Geist am Tag des Herrn, das heißt, wenn der Herr wiederkommt, gerettet wird. Gemeindezucht dient immer dem Wohl des Sünders. Und selbst so ein solches Ausstoßen, dass man sagt, okay, dann geh in den ungeschützten Bereich erstmal und fröne deine Sünde, dann wirst du vielleicht da irgendwann zur Einsicht kommen und dafür zu beten. Ich kenne Beispiele, die ich auch nennen könnte, verkneife ich mir aber heute. Errettung des Sünders. Wer jedoch sündigt, soll vor der ganzen Gemeinde zurechtgewiesen werden, damit die anderen durch dieses Beispiel Gott fürchten lernen. Das ist noch ein letzter Aspekt, den ich hier erwähnen möchte. Das sollte die Gemeinde auch warnen, egal wer diese Sünder ist. Da gibt es keine Ausnahmen, sogar die Ältesten. Gemeindezug oder Gemeindeausschluss dient dem Wohl der Gemeinde. Und dadurch soll die Gemeinde was auch lernen. Sie soll gewarnt werden. In diesem Sinne hat Gemeindezucht, auch Gemeindeausschluss, einen vorbeugenden Charakter. Man lernt aus den Fehlern und den Sünden auch der anderen. Damit die Sünde keine leichtfertigen Nachahmer findet, soll dem Sünder eine klare Grenze aufgezeigt werden. Da stehen wir allerdings in der Gefahr, und das ist hier ganz wichtig, nämlich, dass die Gemeindezucht als Machtmittel missbraucht wird. Und das wurde in der Kirchengeschichte öfter praktiziert. Einmal gesündigt, Stempel bekommen und hatte immer jeder sich dabei gedacht, naja, das ist der. Also dem kannst du da nichts anvertrauen oder wie auch immer, keine Aufgabe mehr in der Gemeinde. Bei Kirchenvätern in den ersten Jahrhunderten war es noch schlimmer. Im 4., 5. Jahrhundert, dort mussten die Büßer lange warten, bis 5 Jahre. Die durften im Gottesdienst erstmal so im Windfang da stehen, so kann man das sagen. 1 Jahr. Und dann im Foyer. Sie durften aber nicht am Gottesdienst teilnehmen, auch nicht am Abendmahl. Und dann durften sie irgendwo da hinten sitzen und so weiter. Und dann ganz normal, egal wo, und zum Schluss durften sie am Abendmahl teilnehmen. Muss man sich vorstellen. Die waren einfach so wie mit einer Markierung da. Zack. Ach, das ist der Sünde und so. Die Gemeinde Jesu steht in dieser Gefahr. Und das wollen wir nicht. Ein Gemeindeausschluss dient dem Wohl der Gemeinde und der Warnung der anderen. Das wollen wir auch immer bedenken. Egal, was für eine Art von Seelsorge stattfindet. Zur Seelsorge in der Gemeinde gehört auch, dass eine aus der Gemeindeliste auch gestrichen wird. Warum? Weil er vielleicht seit Jahren nicht mehr hier wohnt oder seit vielen Jahren nicht in die Gemeinde kommt. Und weil viele Bemühungen, ob das Gespräche oder Briefe waren, gar nicht gefruchtet haben. Diese Bemühungen sollten nur einem Ziel dienen. Such dir eine Gemeinde aus, wenn du nicht in diese Gemeinde kommen kannst, weil du 300 Kilometer entfernt wohnst. Oder wenn diese Gemeinde irgendwas dir angetan hat, was auch immer, das muss Gründe haben. Du wurdest verletzt oder wie auch immer, fühlst dich abgestoßen von der Gemeinde, such dir eine andere Gemeinde, denn wenn wir mit dir sprechen, dann nur mit der Absicht, damit du in deinem Glauben wächst, damit du als Christ lebst, damit du eine Gemeinschaft hast, damit du unter Gottes Wort kommst. Allein geht mal man ein. So ist die Seelsorge in der Gemeinde gemeint, mit all ihren Ausprägungen als Hilfe. Ich komme zum Schluss. Gemeindeausschluss zur Umkehr und Buße des Sünders, Wiedergewinnung, Errettung der Seele des Sünders, soll die ganze Gemeinde warnen und sie auch reinigen. Es dient dem Sünder zur Umkehr und zur Rettung. Gleichzeitig aber auch der ganzen Gemeinde als Warnung vor dem Abfall und Reinigung. Es wird am Mittwoch um andere Dinge noch gehen, was wir noch zu bedenken haben. Auf jeden Fall, wir haben schon anhand dessen, was gerade gesagt wurde, viel zu bedenken. Und ich habe eine Bitte an euch. Ärgert euch nicht darüber. Wir reden hier über die Bibel. Wisst ihr, hätte ich hier irgendein Buch mitgebracht, meinetwegen vom Sokrates oder was auch immer, da hätte man sich ärgern können. Wir reden über die Bibel und wir lassen uns von Gott durch die Bibel was sagen. Wir wollen lernen. Und deshalb wünsche ich mir und uns, dass wir darin keinen Anstoß finden, sondern eher eine Anregung und einen Impuls, damit wir uns damit befassen. Damit wir auch solche Dinge nicht ausklammern. Denn warum habe ich diese Predigreihe abgehalten und warum wir als Älteste auch wollten? Damit wir Verständnis für manche Schritte haben. Bei manchen Schritten sind wir in der Gemeindeseelsorge seit Jahren wie gelähmt gewesen, weil man sich damit gar nicht befasst hat, weil man es nicht tat. Deshalb bitte ich euch, bedenkt das, betet dafür und betet für jeden in der Gemeinde. Für diejenigen, die seit Jahren nicht mehr kommen, für diejenigen, die Probleme mit der Gemeinde haben, damit Gott uns zusammenbringt und damit jeder, aber wirklich jeder und jede, eine Gemeinschaft wieder hat, die ihn wiedergewonnen hat und die sich an einem erfreuen kann und dass wir dadurch uns gegenseitig bereichern. Ich bete und anschließend singe wie ein Lied, der Herr ist meine Rettung, nicht singen, sondern das kommt von einer CD, kann man aber mit Augen und Herz singen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für die wunderbare Einrichtung deiner Gemeinde, die weltweit ist und so unterschiedlich, mit Gemeinden unterschiedlichen Couleurs, mit ganz verschiedenen Christen. Wir bitten dich darum, dass die Bibel das ist, was im Zentrum steht und Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, und dass alles andere sich immer darum dreht. Bewahre uns davor, dass wir zu einem Verein verfallen. Vielmehr schenke uns, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, die sich erneuert und die immer wieder die sich von dir heiligen lässt. Im Namen Jesu. Amen.
Stets sein Wort erfüllt. lässt er mich nicht im Grab zurück. Er ruft mich heim und ich lebe mit.